Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli.
Hallo.
Servus.
Servus.
Und der filigrane Philipp ist auch wieder da.
Hallo, ihr zwei.
Hi.
Hallo.
Was, die schon wieder, werdet ihr euch beim Blick auf euren Podcast-Feed gedacht haben? Beim Blick auf unsere Terminkalender nach der Aufnahme zur letzten Folge ist uns nämlich aufgefallen, dass wir vor Mitte September urlaubsbedingt gar nicht mehr zusammenkommen. Und damit ihr nicht so lange warten müsst, gibt's jetzt also eine kurze August-Folge, um euch rüber zu retten bis Ende September. Und weil es erst 1,5 Wochen her ist, dass wir aufgenommen haben, haben wir gar nichts erlebt, über das wir jetzt reden könnten. Also fordere ich, ach nein, tatsächlich, ich habe es euch vorenthalten. Grüße gehen raus an Noah, der hat uns vor einer Weile schon mal geschrieben gehabt, unser jüngster Podcast-Hörer.
Ah, Noah.
16 ist er, glaube ich.
Hi.
Genau, und der hat mir tatsächlich eine, das muss ich auch noch weiterleiten, habe ich ganz vergessen, hat mir eine E-Mail mit einem Video vom ersten Auftritt seiner Band geschickt, die er damals,
oh, cool.
Bezüglich deren Namens er uns gefragt hat, ob der so, wir den cool finden, fanden wir. Und ich leite euch mal die Videos weiter.
Wie war der nochmal der Name?
Weiter so Noah. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon wollen, dass man für sie wirbt.
Ach so.
Aber Noah, schreib einfach nochmal, dann erzähle ich es beim nächsten Mal. Nee, nehmt was auf, dann spielen wir das am Ende des Podcasts.
Und wir wollen auf die Gästeliste, so, wenn ihr berühmt seid.
Genau. Also
ganz wichtig, ja.
Da haben wir schon unseren Beitrag geleistet. Unseren großen. Grüße an Noah. Ansonsten schreibt uns auch gerne, nicht nur wenn ihr eine Band gründet, sondern auch wenn ihr Lob, Kritik oder anderes uns mitteilen möchtet, an loveisnoisepodcast@gmail.com. Und wenn ihr schon dabei seid, bewertet uns bitte in der Podcast-App, in der ihr uns gerade hört, abonniert uns auch da und sagt doch bitte all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Und vergesst nicht, auch diesmal gibt es eine Spotify-Playlist in den Shownotes, wo ihr alle Songs nachhören könnt, über die wir hier reden. So gut wie.
Wir
Wenn wir eine kurze Folge haben, ja,
wir kriegen doch wenig Kritik, oder? Habe ich das Gefühl. Es gibt so keinen, der uns richtig scheiße findet. Oder hört uns einfach niemand.
Jetzt hast du es heraufbeschworen. Jetzt brechen die Dämme. gerade für konstruktive Kritik sind wir immer zu haben. Was ich sagen wollte zur Playlist, die wird auch diesmal gar nicht so kurz, obwohl wir nur so wenig zu besprechen haben, denn im September, da kommt einiges raus und die Neuerscheinungen für des nächsten Monats, da packe ich immer schon ein paar Singles dann in die Playlist rein, dass ihr Vorfreude sich anbahnen kann bei euch. Okay, dann extra kurzes Intro, extra kurze News nach dem Jingle.
Indie News.
Es gab leider keinen erwähnenswerten Beef, weshalb wir mit Hip-Hop-News beginnen. A$AP Rocky hat im Interview mit Apple Music Zane Lowe verkündet, dass sein neues Album einen Song namens Hood Happy beinhalten werde, auf dem, und man altes Hip-Hop-Ich hat sich mit der Zunge geschnalzt bei diesem Namen, auf dem Busta Rhymes, Flavor Flav, Slick Rick, Fatman Scoop und niemand Geringeres als Morrissey höchstpersönlich gefeatured werden. Anything you need him to do, he show up and do, sagte der Rapper über den Smith-Sänger, der offenbar auch als Produzent am Album beteiligt war. Wie diese überraschende Kollaboration zustande gekommen ist, wurde nicht bekannt. Ich habe aber mal recherchiert, dass A$AP ebenfalls strikter Veganer ist. Leider gibt es den Song noch nicht zu hören, aber sag Uli.
Man hätte ja eher erwartet, wenn er was macht, Morrissey dann eher mit Kanye West oder so.
Und ich musste erst mal googeln. Ich dachte, Busta Rhymes wäre schon tot, aber er lebt noch. Und er hat sich offensichtlich schmecken lassen in den letzten paar Jahren.
Hast mit Buster Keaton verwechselt.
Ja. Ich hatte auch ähnliche, ach, der lebt doch Gefühle bei Flavor. Wer hat an der Uhr gedreht? Flav, der ist nach Public Enemy ja immerhin zum Ex-Freund von Brigitte Nielsen gebracht hat.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Ja, ja.
Nee, ich kenne tatsächlich nur für Public Enemy und die Uhr.
Flavor of Love. Aber ich muss sagen, gut, dass das kommende Album von A$AP ja Don't Be Dumb heißen soll. Ich hoffe, dass sich der latent dumme Morrissey da wirklich das zu Herzen nimmt.
Er ist kein Trump-Fan, das habe ich schon mal klargestellt. Immerhin etwas. Aber hoffen wir trotzdem, dass Moss bald wieder zu seinen Indie-Leisten zurückkehrt. Und das nächste, The Heart Quartet, die letztes Mal schon besprochene Supergroup um Stephen Malkmus, haben ihre erste Single Earth Hater veröffentlicht. Und der jammige Psychedelic Sound wird wohl eher den Freunden von Pavements schrägeren Momenten zusagen. Ich bin leider keiner davon, obwohl ich große Hoffnung gehegt hatte in dieses Projekt. Aber ich möchte sie noch nicht abschreiben. Konntet ihr dem was abgewinnen?
Geht ja. Mir ähnlich. Also es ist sehr, ja, sag du, Philipp.
Ja, ich find's irgendwie klasse. Also das ist alles vom ersten Ton an so hinreißend schön neben der Spur. Da kommen mir bei sofort diese Pavement-Emotionen hoch. Also ich freue mich wirklich auf das Album. Und ich finde auch dieses lustige Knetfiguren-Video sehr unterhaltsam.
Das Video ist super. Und ich bin wirklich zwiegespalten, weil andererseits schön ist, die Stimme von Steve Malkmus mal wieder zu hören. Aber ich muss gestehen, dass ich schon mit den Chicks viel weniger anfangen konnte als mit Pavement. Und das ist hier auch der Fall. Es lebt halt von seinem Riff und hat aber irgendwie keinen richtigen Refrain und wirkt irgendwie ein bisschen unausgegoren und eher fragmentarisch. Also mal schauen, wie
das,
die Platte wird. Der Song
haut mich jetzt nicht vom Hocker.
Ja.
Mal schauen.
Du empfiehlst dich schon für die Review fürs altes Album.
Ja, warum nicht?
Gerne. Da machst du es uns dann schmackhaft. Umso besser gefallen hat mir die neue Single Sick of the Blues von Ullis geliebten Porridge Radio, die das Album Clouds in the Sky, They Will Always Be There for Me am 18. Oktober nachreichen werden. Die Keyboards, mit denen ich auf ihrem letzten Release nicht immer warm wurde, halten sich zurück und dafür lärmen gleich mehrere Saxophone in das mitreißende Crescendo hinein. Ich glaube, bezüglich der Großartigkeit dieses Liedes sind wir uns einig, oder?
Ja,
absolut. Also es hat alles, was ich an dieser Band liebe. Hat ja so ein bisschen eine Sorge, weil die Bassistin Maddie Ryle ist ausgestiegen. Es ist nur noch als firmieren offiziell nur noch als Trio. Aber hat wirklich alles, was ich mag. Dieser eigenwillige Gesang von Dana Margolin und tolle Melodie, dann diese Dynamik, dann dieses Überkippen ins leicht Hysterische. Geigen gibt es auch noch dazu. Also perfekt. 10 von 10.
Der Gesang von der Dana hat mich auch von Fleck weggepackt und dann auch nicht mehr losgelassen. Da spielt es irgendwie fast gar keine Rolle, dass der Song dazu ein bisschen beiläufig klingt, aber sich dann immerhin noch irgendwann steigert. Und ich musste irgendwie an Vampire Empire von Big Thief denken. Einer meiner Songs des Jahres 2023. Also I'm jedenfalls not sick of this blue.
Also das hier auf jeden Fall auch einer der bisherigen Songs dieses Jahres. Ja. Hört rein in der Playlist und leider war es das schon. Nee, der Philipp hat noch eine News kurzfristig eingetragen.
Eingeschmuggelt.
Ich hatte überlegt, aber du hast es dann für mich praktisch entschieden, Philipp. Erzähl uns doch, was es war.
Es ist eine neue Single. Deine Lieblingsband. Oder zwei neue Singles, oder? Von The Smile.
Ein Doppelsingle,
ja. Ja gut, also. ich hab nur einen Song gehört, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe.
Don't Get Me Started.
Ja, genau. Und ich muss sagen, der Anfang des Songs mit dieser E-Piano-Figur ist wirklich interessant im positiven Sinn. Und der verhalte Tom York, der darauf folgt, ist ziemlich typisch. Und der nervös bedrohliche Beat, der nach ein paar Minuten einsetzt, ist dann wieder interessant im negativen Sinn. Womit sich der ganze Song am Ende wieder egalisiert, weil in den letzten 2 Minuten eh nichts mehr passiert, außer Hypnose. Das My Doing, das My Things halt. Aber wem es gefällt, mir gefällt es jedenfalls nicht. Ich fand es eher quälend.
Also mir hat die Dynamik gefehlt, die das letzte Album für mich so halbwegs noch gerettet hat, auch wenn ich es weniger mochte als das erste. Und hat mich fast ein bisschen an Tom Yorks Elektroprojekt erinnert. Atoms for Peace war das, glaube ich, damals. Oder an sein Soloalbum The Eraser. Aber nicht, das fand ich wesentlich besser als das hier. Also wirklich spannungsarm in meinen Augen. Und keine Melodie, die irgendwie hängen geblieben wäre.
Also ich musste letzte Woche ein MRT machen und es war vom Sound her wesentlich spannender.
Hast du schon ein Ergebnis, Uli?
Ja, alles gut.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Ihr müsst mich weiter ertragen.
Apropos, wen wir noch weiter ertragen müssen, das hört ihr dann in den Album-Reviews.
Schöne Überleitung.
Das war abgesprochen, oder?
In the Album-Reviews. Und diesen Monat haben wir leider nur eine Album-Review, weil bisher nichts rausgekommen ist, außer Smashing Pumpkins, Agori Mori Mei. Und wir können den Billy nicht hängen lassen. Egal, was er tut. Wir machen das so, dass wir uns abwechseln in unseren Sätzen und daraus ergibt sich dann hoffentlich eine einigermaßen schlüssige Gesamtreview. Wir wissen nicht, was die anderen jeweils sagen. Ich beginne. Wenn man gezwungen ist, Agori Mori Mei, das beste Smashing Pumpkins Album seit einem Jahrzehnt zu nennen, wird einem erst richtig bewusst, was Billy Corgan uns zuletzt angetan hatte.
Nach Zeitgeist, Oceania, Hummel Hummel, Mors Mors, Monuments to an Elegy, Ramalama Ding Dong, Shiny and Oh So Bright, No Past, No Future, No Sun, Sir Autumn und 10 Ziegenzungen, 2 Zentner Zucker zum Zoo, jetzt also Agori Mori Mei und gut, dass es Billy und die Billy Boys auch mal mit einem catchy und prätentiösen Albumtitel versuchen und uns darauf auch noch Songs mit schwülstfreien Call-and-Response-Namen wie Edin, Sikomi, War Dreams of Itself, Goethe the Fall und Sikaros erquicken oder am Ende gar einen echten Murnau servieren, vielleicht sogar vom Friedrich Wilhelm am Staffelsee. Aber auf den ersten Blick ist das alles so abschreckend wie eh und je.
Agori Mori Miste, es rabbelt in der Kürbiskiste und raus kommt eine Platte, die man von Größenwahn Billy lang nicht hatte.
Leider wirkt die Autumn-Trilogie auch hier aller beteuerten Rückbesinnung auf Siamese Dream und Melancholy oft noch nach. Die altbackenen New-Metal-Grooves, die klebrigen MIDI-Streicher in Pentecost und Murnau und das permanente Missverständnis, dass eine passable Melodie noch keinen spannenden Song ausmacht.
Du hast natürlich unvollkommen recht, Max, aber das Erschreckende daran ist doch wirklich, dass diese Platte besser ist als alles, was Billy the Brain zwischen dem Millennium und dem Jetzt zustande gebracht hat, weil er endlich wieder ein paar soundgewaltige Riffreihe aus dem Käfig und hochfliegen lässt, statt sie schon mit knarzigen Karnevalsknabenchören und Billig-Synthisallen abzuknallen, bevor sie überhaupt ihre Flügel ausstrecken können. Und weil die wohldosierten Balladen hier nicht mehr so überladen sind.
Pentagrams, Pentecost, Who Goes There and Goes the Fall, endlich wieder atmosphärischer Pumpkin-Sound ohne Ohrenqual. Dazu solide Rocker wie Sikomi und Sikaros. Fertig ist das halbwegs genießbare Kürbismus.
Es bleibt hoffentlich auch für Corgan die Erkenntnis, dass weniger in seinem Fall wie bei der Haarpracht mehr ist.
Was mich wiederum zum Urteil übergehen lässt, dass Karl Honaho, Verzeihung, ich meine Larifari Tuff Tuff Tuff, nein, Agori Mori Mei, kein erstklassiges Album ist, nein, aber eben doch etliche starke bis sehr starke Songs und Momente hat, die nicht alle ganz frei von Over-the-Top-Allüren sind. Allerdings kann und konnte man Corgan nie wirklich ohne Kitsch schreiben und die Pumpkins könnten mit dieser versöhnlicheren, im besten Sinne oldschooligeren Platte eine einigermaßen effektive Wiedergutmachung für die letzten Totalausfälle zumindest beginnen, denn um das Autumn-Desaster wettzumachen, braucht es ja noch mindestens 2 gute Alben mehr.
Gish, Siamese Dream, Melancholy, 3 Alben für die Ewigkeit. Danach kam aus Chicago viel Mittelmaß und großes Leid. Und nach dem Tiefpunkt Autumn nun die Trendwende? Am besten diente Agori Mori Mei wohl doch als versöhnliches Ende.
Okay, der Philipp hat das Konzept gesprengt.
Mal so.
Wieder. Jetzt ist es doch gleich selbst gemacht. Naja, das
Hallo, ich fand
dass jeder sich immer auf einen Satz.
Naja, ich fand Kürbismus vom Uli genial.
Also,
ich habe mich wenigstens ans Reimschema gehalten.
Ich möchte trotzdem sagen, das hat für mich hat dieses Album nichts mit den alten Smashing Pumpkins zu tun.
Hat sie auch nicht.
Diese Metal-Gitarren, wo waren die denn früher? Dieses New-Metalige und so. Das,
es ist nicht New-Metalig, es ist halt anders, aber es ist zumindest wieder erkennbar, wo sie hergekommen sind, finde ich. Es ist nicht mehr so ein Begalt-Scheiß-Dreck.
Aber
es ist nicht mehr Mallorca, es ist
das
schon
ist
wieder
ja auch eine,
Chicago.
Eine Band, die für Shoegaze und so auch relevant ist, wichtig von den Gitarrensounds her. Und diese Gitarrensounds von früher haben die entweder wollen oder können sie nicht mehr reproduzieren. Und ja, die Songs sind wieder besser, da ein bisschen stringenter und weniger mit Quatsch überladen. Aber ich höre jetzt auch keine, ja, die Trendwende, wenn man in die Kreisklasse abgestiegen ist, dann ist das jetzt die Trendwende.
Ja, Trendwende ist es ja auch nicht. Aber wenn man weiß, wo sie herkommen, und man kann jetzt darüber diskutieren, bei Who Goes There zum Beispiel, diese Synthes, die erinnern auch wieder
ja
an Alan Parsons Project. Aber irgendwie, ich finde, von der Atmosphäre her hat es wieder so ein bisschen dieses leicht melancholische von früher. Ich finde auch Billy Corgans Stimme, die mich auf den letzten Platten extrem genervt hat,
sie nervt nicht mehr so, ja.
Ich sehe es nicht mehr so ganz so quietschig, nicht mehr so hoch. Ich weiß nicht, ob man da im Mix irgendwie was geändert hat. Aber also wenn ich jetzt eine Best-of, na gut, auf eine Best-of-Platte käme, da nichts drauf. Aber es gibt wirklich 4-5 Songs, die ich mir wirklich ganz gern angehört habe und mit null Erwartungen an die Platte ran bin, weil ich, wie gesagt, Autumn fand ich wirklich ganz, ganz schrecklich und habe mich ja wirklich überwinden müssen, überhaupt mal reinzuhören und war dann irgendwie ein bisschen angenehm überrascht, dass es doch nicht so schlimm ist. Aber wir sind uns schon einig, also an die ersten drei Platten und wahrscheinlich auch noch die nächsten drei, wobei Zeitgeist lassen wir mal raus, kommt es nicht ran. Aber nach den letzten Tiefpunkten ist es ja zumindest, wie ich gesagt habe, es wäre ein versöhnliches Ende. Wenn man jetzt abtritt, dann hat man nicht mit der ganz großen Blamage die Karriere beschlossen, sondern es war wohl ganz okay. Und die Live-Konzerte, die sie jetzt gegeben haben, die müssen ja richtig gut gewesen sein. Ne? Also,
ja, habe ich auch gelesen.
Gelesen und gehört hat, klar, so eine Greatest Hits Revue, was anderes wollen die Leute ja nicht hören, aber das muss ganz okay gewesen sein. Also mir tut halt immer in der Seele weh um eine Band, die ich wirklich sehr, sehr geliebt habe mal und für die ersten drei Platten immer einen Platz in meinem Herzen haben werden und dann wird es von Mal zu Mal peinlicher und deswegen bin ich ja schon leicht zufriedenzustellen mit der Platte, dass es zumindest nicht mehr ganz so schlimm ist.
Weil man eben die Erwartungen niedrig genug ansetzt, dann ist es wirklich kein schlechtes Album. Im Gegenteil, das ist völlig okay, fast schon gut.
Ja, ich glaube wirklich, dass daran liegt, dass man es halt dem Mist, was direkt davor kam. Und deshalb habe ich auch 5 Songs gefunden, die ich mir ganz gerne anhöre. Ich bin trotzdem der Meinung, dass eine künstliche Intelligenz mittlerweile ein besseres Machine Pumpkins Album machen könnte.
Vielleicht ist Billy Corgan ja eine künstliche Intelligenz.
Ich fürchte, es wird nicht die letzte Smashing Pumpkins
Review
sein, die wir hier zu besprechen haben.
Er ist, glaube ich, bald 60 und ich glaube nicht, er hört auf.
Zum Glück gibt es auch noch ein paar andere Releases. Ja, vor nur 2 Monaten hat uns unsere Hörerin Lotte sie empfohlen. Nun sind sie schon bei Kurz und Gut. Brigitte Calls Me Baby verdeutlichen in zweierlei Hinsicht die Großartigkeit der Smiths auf ihrem ersten Album The Future Is Our Way Out. Zum einen imitieren sie deren Sound so verblüffend wunderbar wie Wolfgang Beltracchi ein Max-Ernst-Gemälde, doch zeigen ihre guten, aber nicht weltbewegenden Lieder wiederum die Meisterklasse des Songwritings von Morrissey und Marr. Da wir auf Morrisseys Bonfire of Teenagers aber wohl noch ein Weilchen warten müssen und uns mit seinen Hip-Hop-Experimenten abfinden müssen, taugen Brigitte Calls Me Baby auf jeden Fall als qualifizierte Lückenbüßer. Zu Fucked Up erzählt euch Uli nächstes Mal mehr und bis dahin habe ich noch 3 sehr ähnliche Indie-Pop-Alben, die speziell für sonnige Nachmittage gemacht zu sein scheinen. Wenn man sich mal nichts erarbeiten, sich an nichts reiben, sondern einfach ab dem ersten Akkord eintauchen und genießen möchte. Es handelt sich um das Indie-Folk-Kollektiv Cloud Cult aus Minnesota, das mit Alchemy Creek eins der besten Alben ihrer langen Diskografie hingelegt hat. Die New Yorker Powerpopper Oh So Oh So mit ihrem bisher konsistentesten Album Live Till Bones. Und die jangligen Australier Quivers, die ihr Debüt von 2021 mit Oyster Cults nun um Längen übertreffen. Einfach mal in der Playlist nachhören, wenn ihr noch nach dem Soundtrack für den Sommerurlaub sucht. Und alles, was dann sonst noch im restlichen August rauskommt, da sind dann zum Beispiel Fontaines DC und so, das hört ihr an der in der Septemberfolge. In 1,5 Monaten. Müsst ihr ein bisschen gedulden. Aber könnt euch derweil ja schon mal selbst ein Urteil bilden. Weiter zu The Good Old Days.
The Good Old Days.
Ein Album, das besonders Philipp sehr am Herzen liegt, feiert 30. Geburtstag. Worum handelt es sich denn, mein Lieber?
Um eine Platte, die ich jetzt ganz gern vorstellen würde, nämlich das einzige Studioalbum von Jeffrey Scott Buckley. Es hört auf den Namen Grace und wird am 23. August 30 Jahre alt und damit genauso alt, wie sein Schöpfer leider nur wurde. Alle weiteren Zahlen, Daten, Produktionsnotizen, Bestsellerlistenplätze könnt ihr sonst wo nachlesen. Es gibt sicher einen Grundschulbibliotheken, großen Fundus an Beiträgen und Monografien, die sich allein an diesem Album und Buckley abgearbeitet haben und seinem viel zu frühen, absurd tragischen Tod durch Ertrinken in einem Nebenfluss des Mississippi. Ich persönlich lege die Grace-CD, denn ich habe die Schallplatte nie besessen, gerne auf, wenn ich traurig bin. Und das nicht unbedingt, weil sie mich tröstet. Existenzialismus, Baby. Der Mojo-Pin für mein Liebeskummer, die Grace für meine Hässlichkeit, das Last Goodbye für die Verflossene, das Eternal Life für meinen nahenden Tod. Hip, hip, Halleluja. Es gibt einen Grund, warum Buckley und Grace von Leuten wie Tom York oder Chris Martin oder Matt fucking Bellamy verehrt wird. Alle drei sind auf ihre Art Diven und Buckley war auf seine Art eine Diva. Aber seine Theatralik und sein Pathos sind, Tom York ausgenommen, niemals zum puren Kitsch verkommen. Dafür war das Ganze einfach zu ehrlich, die Musik war zu handgemacht, zu organisch, das kam einfach zu natürlich. Und Buckley war schlichtweg einer der besten Sänger und sicher einer der einflussreichsten Songwriter des postmodernen Rock und Pop, der vor allem nichts und nichts mehr dafür kann, dass seine Halleluja-Version in den letzten 30 Jahren zur ultimativ durchgenudelten Allzweckwaffe für jede Taufe, Hochzeit, Kommunion, Firmung, Konfirmation, Gedenkveranstaltung und Beerdigung zwischen hier und Valhalla geworden ist. Aber dass es sowohl zur Babyparty als auch zum Leichenschmaus gespielt werden kann und es sogar noch nach 20 kurzen um 5 Uhr morgens ins Mikro gelallt die ganze versiffte Karaoke-Bar zum tränenreichen Mitsingen bringt, das beweist doch eher die ganze Großartigkeit, die Erhabenheit, die Verletzlichkeit und ja, die ganze Grazie dieses Leonard Cohen-Covers, das längst in den Kanon des UNESCO-Weltmusikerbes übergegangen ist. Und wie klein und unbedeutend sind wir dagegen, die wir uns anmaßen, darüber zu spotten. Das nenne ich dann Blasphemie. Denn Grace kommt für mich, ja sogar für mich von der Agnostic Front, dem Gefühl am nächsten, dass ich eine ja, religiöse Erfahrung nennen kann. Wir haben es hier mit einem Album für die Ewigkeit zu tun.
Mein erster Berührungspunkt mit Jeff Buckley war tatsächlich nicht der Shrek-Soundtrack, sondern ein Mixtape meiner ersten Freundin, Grüße Almut, auf das sie Mojopin gepackt hatte, das ich tatsächlich bis heute liebe. Und ich wünschte, dasselbe auch über Halleluja sagen zu können, aber ich musste es einfach schon zu oft in irgendeinem Kirchenkontext ertragen, wo der Englischlehrer in mir aufspringen, alle aus ihrer naiven Rührung reißen und schreien wollte, versteht ihr Deppen denn kein Wort von dem, was da gesungen wird? Es passt wirklich null hierher. Aber ansonsten mag ich tatsächlich nur noch den Titelsong, weil der auch musikalisch ähnlich interessant wie Mojopin ist. Auf dem Rest des Albums sind mir die Instrumentals aber oft zu banal, was die Stimme im Kontext für mich unangenehm muckerhaft klingen lässt. Also leider nur stellenweise meine Tasse Tee. Aber im Headliner darfst du es mir dann gleich zurückzahlen.
Ich trau mich nicht. Okay.
Tu es.
Das
ich hab dir doch den Boden bereitet.
Zum Teil wiederholen wir uns ein bisschen, aber okay. Dass das ja vor allem im Original von Leonard Cohen wirklich berührende und wunderschöne Halleluja in seiner fragilen Tränendrüsenversion auf jeder Hochzeit, Beerdigung, Taufe, Kommunion etc. bis zum Hostienerbrechen gefrohlockt worden ist, dafür kann Jeff Buckley nun wirklich nichts. Aber unpopulär Opinion, wäre der gute Jeff nicht auf so tragische Weise jung gestorben, die Mystifizierung und Glorifizierung dieses Konsensalbums, das irgendwann bei jeder dem Ende entgegentaumelnden Studenten-WG-Party aufgelegt wurde, um sich gemeinsam mit einem Billig-Rotweinrausch genussvoll im Elend dieser Welt zu suhlen, hätte nie diese völlig übertriebene Dimension erreicht. Natürlich hatte der Mann eine tolle Stimme, natürlich ist da ganz viel Emotion, Gefühl und Seele in den Songs, natürlich sind es sehr poetische Texte, natürlich kehrt da ein hochsensibler Künstler sein zerbrechliches Innerstes nach außen, was ja auch das Coverfoto, feil under, nachdenklich dreinschauender Posterboy, schon suggerieren soll. Aber sorry, mein Herz hat er damals wie heute nie wirklich erreicht, noch nicht einmal nach mehreren Rotwein-Tetrapacks. Zu viel meterdickes Pathos, zu viel demonstrative Schmerzensmalattitüde, zu viel sakraler Kopfstimmenkitsch, wie etwa auch in Corpus Christi Carol, zu viele unnötig ausfransende Songs. Und wenn er da mal richtig rockt wie in Eternal Life, ist das kompositorisch auch nicht viel mehr als biedere 90er-Jahre-Grunge-Standard. Okay, Grace hat mit dem epischen Lover You Should Come Over, So Real, Last Goodbye oder dem Nina Simone-Cover Lilac Wine schon seine Momente, aber am Stück ist es mir persönlich einfach zu viel Lamoyanz und Leidensdruck. Sehr schade allerdings, dass Jeff Buckley nicht mehr die Chance bekommen hat, mich mit einem zweiten Album vielleicht zu bekehren. Oder um in seinen Worten zu sprechen, Baby, maybe it's just because I didn't know you at all.
Das mit dem Horstchen war geil, Uli.
Sorry, Philipp. Jetzt aber zu einem echten Meisterwerk.
Der Headliner.
In einer neuen Reihe namens Verkanntes Meisterwerk, Fragezeichen, Ausrufezeichen, werden wir euch und einander ab jetzt in unregelmäßigen Abständen zu überzeugen versuchen, warum einzelne Alben, die einst bei Kritikern durchfielen, spätestens in der Rückschau tatsächlich großartig sind. Und heute beginne ich zu Philipps großer Freude mit dem zweiten Album der Killers, Sam's Town von 2006. währenddessen Promo Brandon Flowers sich gleich selbst ins Knie schoss, als er, wie er es aus der britischen Musikpresse gelernt hatte, behauptete, eins der besten Alben der letzten 20 Jahre gemacht zu haben. Die herausgeforderten Kritiker amüsierten sich in ihrem Backlash genüsslich über die abgedroschenen Klischees, das sich anbiedernde Melodrama, das überladene, abgekupferte Durcheinander des Albums und auch die Bärte, die sich die Bandmitglieder auf Rat ihres Coverfotografen Anton Corbins hatten stehen lassen. Diese würden Ernsthaftigkeit ausstrahlen, habe der gemeint, was ja auch unsere Gravitas als Podcaster erklärt. Das Gegenteil aber war der Fall. Angeblich habe Flowers wegen seines Pornobalkens sogar einen besorgten Anruf von Neil Tennant von den Pet Shop Boys bekommen. Um die Großartigkeit dieses Albums entgegen all dieser Unkenrufe belegen zu können, muss ich mich einem Konzept der Kulturkritik bedienen, das die Autorin Susan Sontag in einem bekannten Essay von 1964 maßgeblich prägte. Es heißt Camp. Wir sind dank Charlie XCX ja gerade im Brad Summer. Kamala ist Brad, deine Mutter ist Brad. Samstown ist Camp. Ein ästhetischer Stil und eine Sensibilität, die etwas aufgrund des wahrgenommenen schlechten Geschmacks und des ironischen Werts als ansprechend betrachtet. Nach Sontag kann dieses künstlerische Scheitern jedoch nur dann seine Schönheit als Camp entfalten, wenn es die richtige Mischung aus Übertreibung, Überzeugung und Naivität vereint. Präziser kann man den Kern von Samstown nicht beschreiben. Es ist der Moment, in dem die flamboyante Exaltiertheit des New Waves ihres Debüts mit dem überbordenden Pathos des Heartland Rocks verschmolz, beides Genres, denen Camp bereits inhärent ist und hier zu seiner vollen Blüte reift. Musikalisch bedient man sich auch weiterhin an den freakigen Keyboard-Sounds von Duran Duran, wie im euphorisch eröffnenden Titeltrack, der die Brücke zurück zu Hot Fuzz schlägt, weshalb der Intro-Song bewusst erst an zweiter Stelle steht, aber auch im herrlich überladenen Refrain von Bling und selbst in der Powerballade My List. Den Unterschied macht jedoch David Konings Gitarre, die jeden großen Akkord mit Pete Townsends Windmühle anzuschlagen scheint, während sie zwischen den Klangflächen von The Edge und den himmelsstürmenden Leads von Steve Van Zandt oszilliert. Die Hits sind offensichtlich. When You Were Young ist neben Runaways der einzig ernstzunehmende Gegner für Mr. Brightside in der gesamten Killers-Diskografie. Read My Mind bleibt mit seinen zuckersüßen Melodien sofort im Gehörgang kleben. For Reasons Unknown ist mit seinem Monsterhook im Pre-Chorus bis heute ein Highlight jedes Killers-Konzerts. Und Bones wird von seinen Bläsersätzen gnadenlos gen Dancefloor geschoben. Doch auch dazwischen sucht man die Filler vergeblich. Uncle Johnny gerät dank seines fiesen Riffs zum mitreißenden Zeitlupenrocker. Why Do I Keep Counting hat einen größeren Refrain, als ihn sich die meisten anderen Bands nur erträumen könnten. Und das samt Geigen in Born to Run-Sphären explodierende This River is Wild ist der heimliche Höhepunkt des Albums. All das ist in seinem ständigen Bono-esken Drang zur großen Geste, zur Weltumarmung gar, gleichzeitig so over the top wie das Hair-Metal-Revival von The Darkness. Doch statt augenzwinkernder Parodie von so naiver Aufrichtigkeit, dass es die Definition von Camp quasi übererfüllt. So viel zur Form, nun zum Inhalt. Ein Experte für Camp formulierte es so: They really changed as writers from Hot Fuzz to this. It was about America. The idea that there is an idealism to being young in America, but it can all so easily fade away. It's about the guy in the small town. The backbone of America. Brandon Flowers caught a classic American vision. Zitat John Bon Jovi. It takes one to know one, sagt man. Tatsächlich ist Samstown das persönlichste und nach Pressure Machine auch das düsterste Killers-Album. Benannt nach einem Hotel, auf das Bassist Mark Sturmer aus dem Fenster seines Kinderzimmers geblickt hatte. Doch während Hot Fuzz den Glitz und Glamour von Las Vegas noch förmlich geatmet hatte, dreht sich Samstown um Brandon Flowers Jugend in verarmten Kleinstädten in Utah, um die Drogensucht seines Onkels, die Alzheimer-Erkrankung seiner Großmutter und um sein Hadern mit der mormonischen Religion seiner Eltern. Nobody ever had a dream round here, lautet bereits die erste Zeile des Albums, doch nahm man diesen verboten, gut aussehenden, stylischen 25-Jährigen dieses an sich authentische Porträt des amerikanischen Albtraums einfach nicht ab. Warum? Camp. Während Springsteen das Scheitern seiner Protagonisten mit brutaler Direktheit schildert, verpackt Flowers es leider oft in klobige Metaphern. Er ist quasi der Walt Whitman zu Springsteens Hemingway. Also 150 Jahre zu spät, um noch cool zu sein. Interessanter als Bono dafür allemal. Sam's Town ist auch nicht das beste Album der Killers. Das ist übrigens das wesentlich reifere und geschmackvollere Imploding the Mirage von 2020. Aber es ist wesentlich ausgeglichener und besser gealtert als das frontlastige Hot Fuzz. Und nie mehr danach klangen die Killers so überlebensgroß und ja, Camp. Und jetzt kann mir selbst der Philipp nicht mehr widersprechen. Oder möchtest du auch John Bon Jovi widersprechen?
Mich stört Brendan Flowers Gesang, hat mich immer schon gestört. Seine Tonlage macht mich negativ nervös und löst bei mir irgendwann Harndrang aus. Und mich stören auch seine echt doofen Texte. Mich stören die doofen Keyboards und alles überkantitelte an den meisten Songs. Mich stört die Band als klebriges Twitterwesen aus U2, Queen, Dünnpfiff Americana, Springsteen für Arme und New Wave Versatzstücken. Und ich erkenne in all dem wenig bis kaum Originelles, dafür aber wird Hohles, wenig und Halbgares bis zum Exzess aufgeblasen. Für mich kein Album für die Ewigkeit, sondern ein Album, dessen Halbwertszeit schon abgelaufen war, als es rauskam. Kurzum, ich werde mit dem Album, mit der Band, mit dem Ethos der Band und mit keinem ihrer anderen Alben wirklich warm.
Soll ich dir beistehen, Max?
Ja, bitte.
Also erst mal danke, Max, dass du mir dieses damals tatsächlich etwas untergegangene Album wieder in Erinnerung gerufen hast. Ich habe es jetzt beim Autofahren wieder gehört und spätestens bei When You Were Young lauter gedreht und im Rausch der Endorphine voller Elan die zulässige Höchstgeschwindigkeit dezent überschritten. An die juvenile Euphorie und den fieberlichen Glamour des gehypten Erstlings Hot Fuzz, finde ich, kommt der doch rockigere Nachfolger zwar nicht ganz ran, aber mit den Tracks wie dem bereits erwähnten Mr. Brightside-Klon, When You Were Young, auch Read My Mind, For Reasons Unknown, Bones, Uncle Johnny, This River Is Wild, hast du fast alle genannt, verfügt er immer noch über eine bemerkenswerte Hymnen- und Hitdichte, die ihn auf Platz 2 in meinem persönlichen Killers-Ranking hieft. Übrigens knapp vor Pressure Machine. Gute Band, gute Platte, böser Philipp.
Ich hab's im Zug gehört, vielleicht hätte ich Auto fahren sollen. Dann wär's vielleicht
kein
besser
weiterer
gewesen.
Kommentar jetzt, Philipp. Das schneide ich raus. Uli hat das Schlusswort. Das war's schon fast wieder. Future Noise. Und zum Schluss noch die Albumveröffentlichung bis Ende September. Die bis Ende August, die habt ihr in der letzten Folge schon gehört, deshalb wiederhole ich mich da nicht und beginne am 6. September mit Blush Always. Das ist Katja Seifert aus Leipzig, die ich gerne pushe, mit ihrem zweiten Album An Ode To? Dann kommen International Music, die Hauptband der Düsseldorf Düsterboys mit Endless Rüdenscheid. Außerdem die zum Duo geschrumpften Spanierinnen von Heinz mit Viva Heinz. Mercury Rev, die Psychedelic Popper mit ihrem ersten richtigen Album seit fast 10 Jahren namens Born Horses. Und letztes Mal schon vorgestellt MJ Lenderman mit Manning Fireworks. Dann der 13.9. The Jesus Lizard mit Rack. Die Lana Del Rey Epigonin kann man sie, glaube ich, schon nennen. Suki Waterhouse mit Memoir of Sparkle Muffin. Mal sehen, aber die ist doch größer, als man glaubt. Die Elektropopper Porches mit Shirt. Die Emo Allstars Cursive mit Devourer. Esslingens Finest, die Nerven mit Wir waren hier. Nada Surf mit Moon Mirror. Und Nilüfe Janja mit ihrem dritten Album My Method Actor, das höchstwahrscheinlich genauso gut wird wie die ersten beiden. Und dann am 20. September noch The Voids, Julian Casablancas Nebenband mit Like All Before You. Sonic Youth's Thurston Moore hat ein neues Soloalbum, Flow Critical Lucidity. Ebenfalls letztes Mal schon vorgestellt, Graham Coxon's Nebenband mit Eleanor Rose Degel, The Wave, City Lights, Die Bright Eyes mit Five Dice All Threes, die Surfpunker Fiddler mit Surviving the Dream und Jake Buck mit A Modern Day Distraction. Eine Menge Holz, das Sommerloch ist fast überstanden und die wichtigsten davon hört ihr Ende September dann reviewed an dieser Stelle. Und zum Schluss wieder eine Bandvorstellung. Normalerweise ist dieser Spot ja ungesignten oder zumindest noch relativ unbekannten KünstlerInnen vorbehalten. die sich mit der Bitte um Promo an uns wenden und die uns auch gefallen tatsächlich. Full Disclosure, diesmal hat uns allerdings ein etwas größeres Management kontaktiert, ob wir die finnische Band Neof featuren könnten. Nun liegt uns unsere Unbestechlichkeit und Indie-Integrität sehr am Herzen, weshalb ich auch abgelehnt hätte, wenn ich die Band nicht schon mit ihrem letzten Album Picture of a Good Life kennen und schätzen gelernt hätte. Ihr neues wird Soft Atlas heißen, wurde mit Birgir Jon Birgisson, der schon Sigur Rós und Björk produziert hat, in Island aufgenommen.
Ach der.
Und erscheint am 23. August. Na? Hat gleich geklingelt, ne? Mhm. Ich durfte es schon vorab im Stream hören und kann deshalb sagen, das sind jetzt meine Worte und nicht aus einem Promotext geklaut, dass es gekonnt den herzerwärmenden Indie-Pop von Nada Surf mit dem atmosphärischen Shoegaze von Slowdive verbindet, wie ihr gleich am Ende in ihrem neuen Song Softer hören könnt. Der Vorteil für euch, dass wir uns für Umme von der bösen Industrie vor den Kahn spannen lassen, ist, dass Motor Entertainment euch eine Vinyl dieses Albums und 2x2 Konzerttickets für die anstehende Tour von Neof schenkt. Also 2.10. Hamburg, 4. Bremen, 5. Krefeld, 8. Karlsruhe, 10. Göttingen oder der 12. in Philipp, vielleicht für dich und deinen Bruder, Neu-Ulm.
Woo! Ratiofarm Arena, sehr
ihre
schön.
Shows am 1.10. in Hannover und am 9.10. in Hildesheim sind übrigens ohnehin kostenlos. Und beim Nürnberg Pop Festival spielen sie auch, aber da dürfen wir keine Karten verlosen, weil das ist ja ein Festival. Also, wollt ihr 2x2 Konzerttickets oder diese eine Vinyl, die wir kriegen, dann schreibt uns eure Postanschrift mit dem Betreff Vinyl oder den Betreff Tickets an loveisnoisepodcast@gmail.com und die schnellsten werden beschenkt. Und da ich im Nebenamt auch Datenschutzbeauftragter bin zur Info, wir geben eure Anschriften nur an Motor Entertainment weiter und verwenden sie ansonsten in keinster Weise. Sage ich und mache die Raute und lächle dabei wie Mr. Burns. Okay, das war's jetzt aber wirklich mit dem Werbeblock und ich danke euch allen fürs Zuhören und Philipp, Uli, danke, dass es euch gibt.
Halleluja.
Macht's gut. Ciao.
Schöne Sommerferien.
Schönen Urlaub.
Holt euch keine Geschlechtskrankheiten. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.